Ist euch schon mal aufgefallen, wie viel Einfluss etwas Kleines auch auf etwas Großes haben kann? Da ist so ein kleines Teil und das macht so einen riesigen Unterschied. Zum Beispiel, wenn man sich mal so ein Schiff vorstellt, so ein großer Dampfer, der fährt durch das Meer und dann gibt es so ein kleines Ruder, mit dem dieses große Schiff dann gelenkt wird und in eine gewisse Richtung geführt wird. Es ist ein enormer Einfluss, den so ein kleines Teil auf das Ganze hat. Oder ein anderes Beispiel, da ist ein großes Pferd, ein starkes Pferd und dann sind da das kleine Zaumzeug, das man dem anlegt, ins Maul legt und der da drauf reitet, kann dadurch das Pferd lenken, zieht er nach rechts, geht es dahin oder nach links auf die andere Seite. Und mit so einem kleinen Gegenstand kann der Reiter dieses große Pferd lenken und in eine Richtung bringen. Oder noch ein drittes Beispiel, diesmal ein bisschen anders. Und zwar gibt es ja einige, die leider auch ihre Zigaretten, wenn sie geraucht haben und im Wald spazieren gehen, einfach auf den Boden werfen. Und dann kann dadurch, durch so ein kleiner Brand, kann ganz schnell sich ein Großbrand entwickeln, der ganz gefährlich für den Wald werden kann. Aus so einem kleinen Feuer kann ein Waldbrand werden. Da sehen wir, wie diese kleinen Dinge einen großen Einfluss haben auf das, was passieren kann. Und das ist nicht immer ein positiver Einfluss, sondern eben auch in dem Fall von dem Waldbrand ein negativer Einfluss. Und diese Beispiele, die ich jetzt gerade hier gebracht habe, das sind nicht einfach Beispiele, die ich mir einfach so ausgedacht habe, sondern das sind Beispiele aus dem Wort Gottes. Diese drei Beispiele, die finden wir auch bei Jakobus, im Jakobusbrief. Wer mitlesen möchte, der schlage einmal Jakobus Kapitel 3 auf. Da geht es heute um die Verse 1 bis 12, Jakobus Kapitel 3. Jakobus spricht hier über den großen Einfluss von etwas Kleinem, nämlich unserer Zunge. Wie unsere Zunge, die so klein ist, doch so einen großen Einfluss hat über die Worte, die wir sagen, die wir weitergeben. Sie hat einen großen Einfluss auf die Menschen in unserem Umfeld. Lasst uns einmal diesen Text durchlesen. Die Zunge im Zaum halten. Liebe Brüder, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund und das, meine Freunde, darf so nicht sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Jakobus ist derjenige, der diese Zeilen geschrieben hat, und er war der leibliche Bruder von Jesus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und wie das so ist, wenn man eine Gemeinde anleitet, dann sind da sehr viele Menschen, die aufeinandertreffen. Da werden sehr viele Worte gesprochen und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da auch die ein oder anderen Herausforderungen auch für diese Gemeinde waren, die Zunge im Zaum zu halten. Er beschreibt hier die Kraft der Zunge. Die Kraft, die unsere Worte haben, zum Guten wie aber auch zum Schlechten. Wenn wir Worte der Liebe wählen, dann ist das positiv. Aber es besteht eben die Gefahr, dass wir negative Dinge aussprechen oder schlecht hinter dem Rücken über jemand anderen reden, lästern zum Beispiel. Das ist die Gefahr. Und dagegen wendet sich Jakobus in diesen Versen. In Vers 1 ruft Jakobus seine Glaubensgeschwister zur Zurückhaltung auf. Es sollen nicht so viele versuchen, Lehrer zu werden. Lehrer war damals in der Gemeinde etwas sehr Angesehenes. Viele wollten ja Lehrer werden, weil alle aufgeschaut haben zu einem Lehrer. Aber er erinnert sie daran, mit der Aufgabe, mit dem Amt eines Lehrers ist auch sehr viel Verantwortung verbunden. Deswegen sollte nicht einfach jeder versuchen, Lehrer zu werden. Manche Lehrer wurden ihrer Verantwortung auch nicht gerecht. Und sie haben dann falsche Lehren weitergegeben, ihr Lehren, die die Gemeinde auch verunsichert hat. Diese Gefahr besteht immer bei allen Predigten, bei allem, was wir hören. Das gilt auch für alle Prediger, die hier vorne predigen, in unserer Gemeinde. Die sind davon nicht ausgenommen. Und damit wir keiner falschen Lehre auf den Leim gehen, ist es wichtig, dass wir das, was gesagt wird, auch prüfen. So lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüfet alles und das Gute behaltet. Also nicht nur einfach alles aufnehmen und abnicken, sondern prüfen. Stimmt das auch, was da gesagt wird? Ist das wirklich der Wahrheit entsprechend? Das erfordert so ein Reflektieren, das erfordert ein Hinterfragen. Stell ruhig diese Fragen, die du hast. Und wenn du Zweifel hast, gib dem einen Raum, um die Wahrheit herauszufinden. Glaube nicht alles, was dir die Leute sagen. Wende dich an Gott im Gebet und bringe ihm deine Zweifel. Du kannst auch in seinem Wort nachlesen und schauen, stimmt das eigentlich, was da gesagt wird? Steht das überein mit dem, was ich in der Bibel lese? Das ist unser Auftrag, den Gott uns macht. Prüfet. Prüfet und schaut, was dabei gut ist und behaltet das Gute. Und damit wir das gut machen können, ist es wichtig, dass wir uns auch in der Bibel auskennen. Dass wir da auch mal drin lesen, am besten jeden Tag, dass wir zu einem Kenner der Bibel werden. Nur dann, wenn wir sie wirklich gut kennen, können wir auch schauen, ist das, was uns da gesagt wird, was uns da präsentiert wird, im Einklang mit Gottes Wort? Oder ist das vielleicht irgend so eine neumodische Strömung, die da verbreitet wird? Ein weiterer Aspekt, wie wir das prüfen können, ist, indem wir mit anderen Christen darüber reden. Anderen, die auch vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und der Heilige Geist möchte uns in die Wahrheit leiten. So können wir sie fragen, was denkst du denn darüber? Wie hast du das denn empfunden, was da gesagt wurde? Ab Vers 6 beschreibt Jakobus dann, wie zerstörerisch die Zunge sein kann, wie zerstörerisch die Worte sein können, die wir wählen, wie viel sie kaputt machen können. Und wie schnell passiert es, dass wir irgendwelche Worte in den falschen Hals bekommen? Wie schnell kommt es zu Missverständnissen, wenn wir miteinander reden? Freundschaften können durch Worte beendet werden. Ehen können auseinandergehen. Es ist an der Zeit, dass wir darüber nachdenken, was unsere Worte bei jemand anderem auslösen. Wenn ich das und das sage, was macht es denn mit dem anderen? Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist das rechte Wort zur rechten Zeit. Lasst uns deshalb unsere Worte mit Bedacht wählen, darüber nachdenken, bevor wir einfach drauf losplappern. Es sind drastische Worte, die Jakobus hier gebraucht, wenn er von der dunklen Seite der Zunge spricht. Er sagt, die Zunge kann das ganze Leben zerstören. Sie kann von der Hölle selbst in Brand gesteckt werden. Sie ist ein unbeherrschbares Übel und sie ist voll tödlichen Giftes. Wenn es um unsere Worte geht, die wir sagen, dann sollten wir auch Folgendes unbedingt beachten. Mein Opa, der hatte früher, oder er hat den immer noch, so einen Schachcomputer. Und dann spielt er immer damit, also nicht ein Computer, an den er sich setzt, sondern so einen, ja, einen, den man anfassen kann, so einen Schachcomputer. Und wenn er dann Züge gemacht hat, dann gab es da eine Taste, wenn man da draufklickt, kann man den Zug wieder zurücknehmen, den man gemacht hat. Und dadurch, wenn man denkt, ah, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, hat der Computer vielleicht eine gute Antwort auf den Zug gefunden, einfach die Take-Back-Taste gedrückt und er konnte diesen Zug wiederholen. Zurücknehmen, er konnte das zurücknehmen, was er gemacht hatte. Aber mein Punkt ist, bei unseren Worten, bei dem, was wir sagen, gibt es keine Take-Back-Taste. Wir können das nicht zurücknehmen. Was einmal gesagt ist, ist gesagt. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Da können wir jetzt nichts dran ändern. Und das gilt auch für die geschriebenen Worte, nicht nur für das, was wir reden. Wenn wir zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht verschicken, dann ist nach einer gewissen Zeit diese Nachricht auch nicht mehr zurückzuholen. Bei E-Mails können wir nicht zurückholen. Es gibt da diese Take-Back-Taste nicht. Wir können uns für das, was wir vielleicht gesagt haben, was wir bereuen, entschuldigen. Ja, das können wir tun. Aber wir können es nicht ungesagt machen. Wir haben es gesagt. Was einmal gesagt ist, ist gesagt. Da können wir, das liegt nicht in unserer Hand, da irgendwas daran zu ändern. Und es gibt drei Dinge, die nicht mehr zurückkehren können. Der abgeschossene Pfeil, das ausgesprochene Wort und die verpasste Gelegenheit. Bekommen wir nicht wieder zurück. Das Ja-Wort, das wir einander, das Menschen einander am Altar geben, wenn sie heiraten, und das Versprechen, das wir einem Freund geben, beides können wir nicht mehr zurücknehmen. Das ist verbindlich, das haben wir gesagt und das zählt. Deswegen sollten wir uns sehr gut überlegen, was wir sagen, sehr gut darüber nachdenken, wenn wir jemandem etwas versprechen. Manchmal ist Reden Silber und Schweigen Gold. David betete, Herr, gib Acht auf das, was ich rede und wache über meine Lippen. Und diesen Ratschlag hat im Jahr 1945 der amerikanische Präsident Truman leider nicht befolgt. Er hat in dem Jahr hat er den Abwurf der Atombomben auf Japan befohlen. Und damals war er gerade mal vier Monate im Amt. Und er forderte Japan auf, sich sofort zu ergeben, ohne irgendwelche Bedingungen, und drohte mit der vollständigen Vernichtung von Japan. Zu der Zeit war schon in Deutschland die Kapitulation. Aber er hat nie gesagt, dass er auch solche Atombomben einsetzen würde. Das hat er ihnen nicht gesagt. Und dann sprach er diese unglaublichen Worte aus, die so eine zerstörerische Kraft haben sollten, die unglaubliches Leid über Hiroshima und Nagasaki gebracht haben. Dort starben insgesamt mehr als 100.000 Menschen auf der Stelle und noch mal mehr als das an den Spätfolgen von dem, was da geschehen ist. Diese Worte, die Truman ausgesprochen hat, waren genauso wie Jakobus das hier beschreibt, von der Hölle selbst in Brand gesteckt und voll tödlichen Giftes, als er diesen Auftrag gegeben hat. In Vers 9 beschreibt Jakobus dann, dass wir mit der Zunge das Gute wählen sollen, andere segnen sollen und sie eben nicht verfluchen sollen. Wir sprechen gute Worte über andere und wir reden schlecht über unsere Mitmenschen. Wie kann es sein, dass das beides von uns kommt? Dass wir in einem Moment Gott loben, die Ehre geben und im anderen Moment schlecht reden über andere. Sie verfluchen. Das darf nicht so sein. Und Jakobus gebraucht drei Bilder aus der Natur, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Aus einer Süßwasserquelle kann kein salziges Wasser hervorkommen. Das funktioniert nicht. An einem Feigenbaum wachsen keine Oliven. Und ein Weinstock bringt auch keine Feigen hervor. Ich denke, das ist uns besonders bewusst hier in dieser Weinregion, dass an einem Weinstock keine Feigen wachsen. Und so passt das nicht zusammen, wenn aus einem Mund Fluch und Segen kommen. Sondern wir sind dazu berufen, gute Worte, gute Früchte hervorzubringen. Manche Worte zerstören und bringen den Tod. Und von diesen negativen Worten sollten wir uns fernhalten. Aber auf der anderen Seite gibt es Worte, die aufbauen, Worte, die Leben bringen. Und dazu zählen eben auch die Worte der Wertschätzung. Bei Wertschätzung geht es um die positive Bewertung eines anderen Menschen. Wertschätzende Worte, die lösen in uns so ein richtig gutes Gefühl aus. Das fühlt sich gut an, dass jemand mir so etwas Tolles, etwas Gutes gesagt hat. Hier einmal eine Kostprobe. Gott lobt den treuen Diener für seine Talente, die er genutzt hat. Er sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Das hört man doch gern. Gott hat diesem Diener ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und das soll dann nun gefeiert werden. Ein weiteres Beispiel, die Worte des Vaters zu seinem Sohn Jesus Christus, als er getauft wurde. Da erklang diese Stimme aus dem Himmel und sie sagte zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Das hört man doch gerne. Da ist der Vater, der seine Liebe zu seinem Sohn ausdrückt, der seine Freude ausdrückt, wenn er bei ihm ist. Das ist eine schöne Botschaft. Wir hören gerne so eine Botschaft. Du bist geliebt, du bist angenommen. Ich freue mich, dich zu sehen. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle jetzt über die wertschätzenden Worte reden, die Jesus gebraucht hat. Aber ich habe mir einige Sachen durchgelesen in der Bibel und ich habe da nicht so viel gefunden, ehrlich gesagt, von den wertschätzenden Worten von Jesus. Sicherlich hat er viele gesagt, aber es sind nicht so viele aufgeschrieben. Ich denke, von Jesus können wir vor allem von seiner Einstellung sehr viel mitnehmen, der Art und Weise, wie er Menschen begegnet ist. Er hat sich insbesondere für die eingesetzt, die ausgegrenzt waren. Damals waren das auch die Frauen, damals waren das auch die Kinder, die keine besondere Stellung hatten. Und er hat die Kinder ganz besonders gesegnet. Wir lesen auch von seinem Mitleid für die Menschen und von ihrem Verlorensein. Er hatte ein Herz voller Liebe gezeigt und er hat die Kranken geheilt, die Hungrigen hat er gespeist und er hat sogar aus Liebe ist er sogar den Weg gegangen, um sich hinzugeben am Kreuz zur Vergebung der Sünden der Menschen. Jesus' Einstellung gegenüber anderen Menschen, das ist für uns ein Vorbild. Da können wir uns ja das Vorbild nehmen. Und aus dieser Einstellung heraus dann auch Worte der Wertschätzung füreinander finden. Seine Motivation war, er wollte ihnen etwas Gutes tun. Und so dürfen auch wir in Wort und Tat anderen die Liebe Gottes weitergeben. Aber wie können wir anderen Wertschätzung entgegenbringen? Ich möchte mal 5 Möglichkeiten erwähnen, wie das möglich ist. Erstens, loben. Wir können jemand ein Lob aussprechen. Das hast du gut gemacht. Zum Beispiel, das Mittagessen, das du neulich für mich gekocht hast, das hat richtig gut geschmeckt, sehr gut gemacht. Oder wir können ein Danken. Vergiss nicht, anderen Danke zu sagen, wenn sie dir eine Freude bereitet haben. Zum Beispiel, vielen Dank für diese Postkarte, die du für mich geschrieben hast. Darüber habe ich mich wirklich gefreut. Drittens, Erfolge feiern. Wenn wir jemand anderen sehen, der einen Erfolg hat, der etwas geschafft hat, dann können wir uns mit dieser Person freuen. Was Gutes hat er erreicht oder sie. Und die falsche Reaktion wäre, jetzt neidisch darauf zu sein und zu sagen, ach, jetzt habe ich das aber nicht geschafft, sondern zu schauen, diese Person hat die Führerscheinprüfung zum Beispiel bestanden. Da freuen wir uns jetzt mit und sagen herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Viertens, Komplimente machen. Wenn dir etwas auffällt bei jemandem, der etwas Besonderes gemacht hat, dann kannst du ihm auch ein Kompliment dafür machen. Und das muss nicht immer sein, dass du siehst, dass jemand was tut. Das kann auch einfach sein, dass jemand einen vorbildlichen Charakter hat in irgendeinem Punkt. Und dafür kannst du auch ein Kompliment aussprechen. Zum Beispiel, ich finde es beeindruckend, wie treu du Gott da dienst, wo andere das gar nicht mitbekommen, im Hintergrund. Und wie du dadurch auch zeigst, dass du für mich auch ein Vorbild in Demut bist. Und fünftens, wir können andere ermutigen. Wir dürfen anderen Mut machen, insbesondere denen, die niedergeschlagen sind. Wir können ihnen diese gute Botschaft weiterbringen, Gott liebt dich. Und er ist an deiner Seite, auch wenn du es vielleicht gerade nicht siehst. Er ist da und er hat einen guten Plan für dein Leben. Kopf hoch sozusagen. Und mit diesen Wertschätzungen, die wir weitergeben, da können wir andere ermutigen, da können wir ihnen etwas Gutes tun damit. Aber damit wir das wirklich auch machen können, umsetzen können, ist es wichtig, dass wir die anderen etwas besser kennenlernen. Denn wer nicht Bescheid weiß über den, der jetzt die Führerscheinprüfung bestanden hat, der kann auch nicht gratulieren. Man muss schon gewisse Dinge wissen. Im Gespräch miteinander können wir zuhören und solche Dinge in Erfahrung bringen. Wenn wir auch beobachten, wie andere leben oder wie sie ihren Dienst tun, können wir sie dafür loben. Wahrnehmung ist also die Voraussetzung für Wertschätzung. Erst brauchen wir die Wahrnehmung, dann können wir andere wirklich wertschätzen. Und wir haben eben in diesem Lied gesungen, Leben mit Profil hinterlässt Spuren. Spuren eines Lebens, in dem Gott regiert. Wir haben es in der Hand, welche Spuren wir hinterlassen wollen. Sind das Spuren der Wertschätzung? Als Gemeinde haben wir uns vorgenommen, wir wollen ein Herz füreinander haben. Und das ist auch ein Herz, das die anderen lieb hat und das ihnen etwas Gutes tun möchte. Worte der Wertschätzung entspringen aus einem Herz voller Liebe. Achte doch heute und in den kommenden Tagen einmal darauf, welche Worte du sagst, was du anderen weitergibst. Sind das aufbauende, wertschätzende Worte. Wähle doch solche Worte. Es macht einen großen Unterschied, wenn du jemand anderem mit deinen Worten Hoffnung machst. Und wenn du Worte wählst, die Leben spenden, liebevolle Worte, Worte der Wertschätzung. Amen.